So, ich begrüße ganz herzlich Dr. Sven Berchan in Berlin.
Hallo Barbara, ich grüße dich.
Hallo, lieber Sven. Also, ich kenne dich seit vielen, vielen Jahren. Ich habe dich unglaublich schätzen gelernt im Zusammenhang mit einer Gruppe, die wir mal gegründet haben, wo wir Ost-West-Themen versucht haben gemeinsam zu bearbeiten, wo wir ein Seminar in Dresden dann auch gemacht haben, einen großen Workshop auf der Suche nach dem Besten von Ost und West. Und aus einem Netzwerk, das sich mit der Veränderung des Bewusstseins befasst. Und ansonsten bist du ein integraler Ernährungsberater, bist Mediziner und hast einen weiten Geist. So. Und jetzt möchte ich dich gerne befragen zu einem Thema, das gar nicht so einfach ist. Und zwar im Fokus dieser Reihe stehen ja verschiedene Aspekte von Vergänglichkeit. Und du hast nun schon im Erwachsenenalter mitbekommen die Zeit der Wende. Und aus unseren damaligen Gesprächen weiß ich, dass du das sehr wach erlebt hast. Und ich würde dich einfach gerne mal fragen, was ist so im Vordergrund deines Erlebens gewesen oder dann ins Bewusstsein getreten? Lass uns einfach mal versuchen, da reinzusteigen.
Also vorweg vielleicht einfach, ich bin nach wie vor, ist es eine der zentralen Erfahrungen meines Lebens gewesen. Also diese Veränderung, nicht nur der Prozess, wie die Veränderung vonstatten gegangen ist, die sozusagen intensivste politische Momente in mein Leben gebracht hat, wie ich sie weder vorher noch nachher so wieder erlebt habe, als auch natürlich die Veränderung, die danach kam und die danach möglich wurde. Ja, also gerade die Weitung des Geistes, der Zugang zu Ressourcen in Form von Büchern, in Form von Wissen, in Form von Offenheit, natürlich auch in Form von Reisemöglichkeiten in die Welt zu fahren. Also sozusagen der Horizont hat sich unglaublich erweitert. So, das ist nach wie vor sozusagen für mich damit zutiefst verbunden. Ja. Und das hat lange Zeit auch für mich im Prinzip im Vordergrund gestanden und überstrahlt das, was erst so im Laufe der Zeit an Schattenaspekten aufgetaucht sind, weil die nicht für mich so unmittelbar spürbar waren. Ich habe noch studiert, klar, da gab es auch Veränderungen, aber das habe ich erst im Laufe der Jahre wirklich bemerkt und Schritt für Schritt wahrgenommen, was das eigentlich für Erschütterungen für die Menschen gebracht hat. Und in meiner eigenen Entwicklung dann auch festgestellt, wie tief ist dieser Prozess der Erschütterung mit anderen Prozessen verbunden, die schon davor gewesen sind, und wie hat es eine Kontinuität von Entwurzelung, von Identifikationsverlust, das berührt ja dann auch unser gemeinsames Projekt, gegeben, und wie hängen diese Dinge einfach in der Tiefe zusammen mit Trauma und allem sowas. Also da ist mein Blick irgendwie immer größer geworden und wird er immer noch durch die aktuellen Entwicklungen auch noch.
Ja. Kannst du das mal so angehen, also wenigstens ansatzweise? Was heißt Erschütterung?
Naja, für mich persönlich, ich kam aus einer Welt und aus einer Familie, die recht kritisch eingestellt war im Osten. Ja, wir waren jetzt keine offene Opposition, aber mein Vater hat zumindest im häuslichen Umfeld immer sehr gegen den Staat gesprochen. Meine Mutter eher nicht so. Ich bin ja in Berlin aufgewachsen, da war es bei mir zu Hause verpönt, Ostradio oder Ostfernsehen, überhaupt Ostmedien zu nutzen. Also ich bin, sagen wir mal, im besten Fall in einer sehr liberalen Welt aufgewachsen. Und der Staat und die Repressionen, die von Staatsseiten kamen, waren aber auch ein Projektionsfeld für alles, was irgendwie nicht in Ordnung war. Und das brach zusammen. Also diese Projektionsfläche brach einfach zusammen, ja, mit dem Fall der Mauer, mit dem Verschwinden der DDR. Und ich habe dann schon plötzlich war ich, und das habe ich auch von anderen aber so mitbekommen, aber ich bleibe mal ganz bei mir, ganz auf mich selbst zurückgeworfen. Jetzt war plötzlich so dieses, ja, ich will eigentlich hier weg und das ist nicht in Ordnung und da, und sozusagen diese Art von Also Identifikation, Bruderschaft im Nein hat der Max Frisch das mal genannt. Also man war sozusagen verbunden mit anderen im Nein gegen den Staat, in der Auflehnung, in der Opposition, natürlich auch in den Träumen, was alles anders sein könnte oder sein müsste. Und das brach im Prinzip vor allen Dingen dann nach der Wiedervereinigung, nach der Währungsunion relativ schnell zusammen, weil die Ideen und die Träume, die wir hatten, rund um den Wechsel, ja, im neuen Forum zu sein und eine neue grüne Partei zu gründen. Und wir hatten Greenpeace Part East gegründet, noch zu Ostzeiten, also so die ökologische Bewegung, das war so meine Heimat. Und plötzlich war das alles nicht mehr relevant und plötzlich war so, naja, mach doch. Ja, und diese Reibungsfläche verschwand und ich fiel quasi in eine Leere. Und das hat mich persönlich ganz schön auch erstmal erschüttert, sozusagen. Wie finde ich mich eigentlich neu, wenn ich mich lange Zeit in einem dagegen definiert habe? Ja, so.
Also, dass es dagegen gibt quasi Halt.
Das gab halt. Das habe ich erst danach eigentlich wirklich begriffen. Aber das ist mir dann klar geworden, dass wie viel meiner eigenen Identifikation oder meiner eigenen Stabilität eben auch darauf ruhte, ja, was alles nicht ging, wie man sich so seine Nische schuf, wogegen man sein konnte und sozusagen auch dieses Polemisieren dann gegen den Staat und gegen die Regierung und so weiter. Und das war plötzlich alles weg.
Das heißt, diese Erschütterung ist egal, oder es ist eine seelische Erschütterung, egal, ob ich jetzt wahnsinnig dafür war oder ob ich dezidiert dagegen war.
So habe ich es erlebt.
Prinzipiell, ja.
So habe ich es erlebt, dass andere natürlich erschüttert waren, weil ihre Welt zusammengebrochen ist, ja, wofür sie gekämpft haben. Mein Großvater, der nach dem Krieg sich sehr für ein neues Deutschland eingesetzt hat, das er in der DDR gesehen hat, war schon Anfang, Mitte der 80er Jahre sehr frustriert, ja. Und der war dann einfach frustriert, weil er dann zu alt war, um nochmal von vorne anzufangen. Der hat dann immer gesagt, Sven, weißt du, das ist nicht das, wofür ich mal gekämpft habe. Und jetzt ist das auch noch weg. Jetzt stehe ich wieder quasi am Anfang. Jetzt bin ich aber zu alt. Der ist
Gut, aber das
abgestürzt.
war ja jemand, der noch nicht dezidiert für das eine oder das andere war, sondern der einfach die Erfahrung gemacht hatte, dass seine Hoffnungen sich nicht realisiert hatten.
Ja, genau.
Ja, so. Wie ist dieser Prozess sozusagen der Entwicklung einer eigenen Identität, nachdem das Gegen wegfiel? Wie ist dieser Prozess verlaufen bei dir?
Naja, ich hatte schon eine ziemliche seelische Krise, muss ich sagen. Das hat natürlich auch biografische Gründe. Das hatte jetzt nicht nur was mit den sozialen oder politischen Bewegungen im Außen zu tun. Aber ich vermute mal heute rückschauend, guck mal, ich war 23, als die Mauer fiel. So mit 24, 25 war ich sehr auf mich zurückgeworfen und sozusagen, wofür bin ich eigentlich jetzt hier in der Welt? Und da kam mir ganz schön viel Zeug hoch. Also das begann mit Therapie, ja. Ging weiter im Sinne auch die ganze Welt sozusagen der Selbsterforschung, ja, von Meditation über Schamanismus und all solche Dinge kamen irgendwie in mein Leben, A, weil sie jetzt zugänglich waren und auch weil die Suchbewegung, ja, wer bin ich eigentlich in dieser neuen Welt oder wie stelle ich mich dort auf, mich im Prinzip damals so geleitet haben und das war ein Prozess, in dem ich eben auch mit bewusstseinserweiternden Substanzen und so diese ganze Welt ging eigentlich auf. Ja. Und das hat früh, ich habe früh auch einen spirituellen Lehrer gefunden, mit dem ich einige Jahre unterwegs war und quasi mir Welten eröffnet hat, anders zu schauen, als das vorher überhaupt für mich nur denkbar war.
Okay, das ist jetzt schon ein sehr substanzieller und sehr, sehr umfassender Prozess der Konstituierung eines neuen Ich, einer neuen Identität. Du hast aber vorhin am Anfang gesagt, dass sozusagen alles erstmal rosig schien. Wie weit hast du auch den Prozess gemacht, dass du an diese neuen Freiheiten einfach geglaubt hast, gesagt hast, das ist es? Gab es das auch?
Naja, ehrlich gesagt, mit dem am Tag des Mauerfalls, beziehungsweise am Tag nach dem Mauerfall, lief ich quasi den ganzen Tag durch West-Berlin. Und das Verhalten anderer Ostberliner in Westberlin, ja, dieses Stürzen auf den Konsum, diese zum Teil erniedrigenden Rituale rund um Begrüßungsgeld abholen und so weiter. Und das Verhalten, das hat mich auf eine Art befremdet und auch erschüttert, dass ich noch, weiß ich noch, an dem Abend mit einer Freundin gesprochen habe, mit der ich mich in den Wochen und Monaten davor sehr politisch engagiert habe, mit runden Tischgesprächen und also Prozessen, wo wir gehofft haben, in eine Gestaltungsmöglichkeit einzutreten, ja, hinter der wir große Teile der Bevölkerung glaubten, die sozusagen Veränderung wollten. Und wir haben damals, das war die erste klare Erschütterung. Ey, vielleicht geht es den Leuten einfach nur um Konsum und um Westgeld. Ich verstehe das auf eine Art, gerade wenn man sozusagen mit Westwerbung groß geworden ist und keinen Zugang dazu hatte. Aber das war schon relativ ernüchternd. Und die zweite große ernüchternde Erfahrung war für mich, als der Gründungsparteitag der Grünen Partei war, es war, glaube ich, Dezember 89, gab es endlose Streitereien, wer hat mehr gelitten im Osten, wer wäre jetzt sozusagen berechtigt, daraus bestimmte Sachen und so weiter. Das heißt, das Gemeinsame der noch Bewegung, wie sie im August war, wie sie im Juli war, wie sie in der Oppositionsbewegung auch vorher schon da war, eben auf ein Ziel, wir wollen Veränderungen, ohne dass sie klar waren, wie, aber erstmal gegen den Staat oder gegen die beherrschenden Strukturen vorzugehen. Plötzlich waren sozusagen Möglichkeiten da und dann begann der Streit und da begann für mich Polarisierung. Und ich war da zutiefst ernüchtert, sozusagen, weil das gemeinsame Ziel plötzlich in machtpolitischen Auseinandersetzungen schon anfing, sich aufzureiben und so.
Das sind ja die Schattenseiten jetzt sozusagen in der alten DDR, ja? Aber du sagst, inzwischen siehst du natürlich auch Schattenseiten in dem sogenannten freiheitlichen Raum, in den die DDR dann integriert wurde. Wann kam das und wie kam das und wie wirkt sich das aus?
Naja, das ist, dass der Prozess des Zusammenwachsens kein wirklicher ausgehandelter Prozess war, sondern ein Aufgehen in, wie mein Vater sagt heute noch, es ist das Beitrittsgebiet. Ja, die DDR ist beigetreten quasi dem bundesrepublikanischen Gebiet. Und wir haben das ja in unserer Arbeit wirklich versucht, auch zu differenzieren, zu sehen, es sind so unglaublich viele Transferleistungen von West nach Ost geflossen und haben wirklich ein marodes System, ja, vor dem vielleicht Totalzusammenbruch bewahrt. Und gleichzeitig sind etablierte und funktionierende Strukturen in einem entwürdigenden Prozess der Übernahme, ja, mit viel Demütigung auch von Menschen und ihrer Lebensleistung quasi zerstört worden in diesem Prozess. Manches davon war vielleicht notwendig und nicht zu verhindern, aber manches ist auch quasi, wie würde ich sagen, einem, ja, noch eigentlich der Konfrontation des Kalten Krieges und der Klassenkonfrontation zwischen Ost und West zum Opfer gefallen. Und je mehr ich von diesen Prozessen erfahren habe, was es dort so gegeben hat, wie Betriebe abgewickelt wurden, wie Leute behandelt wurden und gleichzeitig zu sehen, dass Leute, von denen ich wusste, dass sie quasi im Osten große Opportunisten waren, jetzt auch wieder Opportunisten waren und aufgrund ihrer Netzwerke wieder on top waren, ja, was dann so diese typischen Wendehälse, ja, das war, das hat einfach Kategorien aufgelöst. Es ging gar nicht so sehr um die Ideologie, die vertreten wurde, sondern um bestimmte menschliche Eigenschaften, die sich jeder Machtstruktur sozusagen seinen Platz sichert oder eher wertebasiert ausgerichtet ist. Also geht es um Charakter, also es ging mehr um charakterliche Dinge jetzt, ja, weil zu sagen, ja, ich habe auf ein System gesetzt und habe bestimmte Sachen ausgewählt. Ich habe es natürlich Leute auch gekannt, ja, die wirklich erschüttert waren und die gesagt haben, ich muss jetzt erstmal irgendwie durch eine Trauerphase durch, ja, das alte System gibt's nicht mehr. Und mal gucken, was jetzt ist. Und es gab Leute, die waren rucki-zucki sozusagen ins westliche System integriert, haben ihr Schäfchen ins Trockene gebracht, waren die ersten, die wieder teure Autos fuhren oder profitierten vom neuen System. Ja, ich sag's mal ganz krass, die vorher Arschlöcher waren und die jetzt auch wieder Arschlöcher waren.
Das ist erneut, bist du jetzt bei den Menschen der ehemaligen DDR. Aber es gab ja auch offensichtlich unter Menschen, die dort aufgewachsen sind, eine unglaubliche Entzauberung des Westens und seiner Werte. Da würde ich gerne auch was von dir hören.
Naja, was für mich schnell klar wurde, und das war eben so meine ökologische Blickrichtung, dass das kapitalistische System inhärent keine wirklichen Antworten auf die ökologische Krise gefunden hat. Und die Entgrenzung, sagen wir mal, der Märkte, die nach dem Mauerfall oder nach dem Zusammenbruch des Ostblocks stattgefunden hat, keine wirkliche Antwort gegeben hat auf die drängenden Fragen, sagen wir mal, in einem größeren Kontext, in Bezug auf die individuelle Freiheit und auf die Möglichkeiten geistigen Wachstums oder geistiger Auseinandersetzung. Da war und ist für mich sozusagen die westliche Kultur nach wie vor die deutlich fortschrittliche und progressivere, was die Antworten auf die Frage von sozialer Gerechtigkeit oder auch von ökologischen Antworten für die Zukunft. Es ist für mich kein wirklicher Fortschritt. Ja. Und das tauchte ja damals, das war mir schon damals ein Stück weit bewusst, aber das habe ich dann relativ schnell erst quasi als direkte Erfahrung auch von innen machen können, dass das, worum geht es eigentlich? Es geht darum, Profit zu machen und die Ökonomisierung des Lebendigen im Gesundheitswesen, die Ökonomisierung, sagen wir mal, in den Bereichen Ernährung, also in Lebenswissenschaften. Das ist keine Antwort, also das war kein Raum, in dem wirklich fortschrittliche Antworten gedeihen konnten.
Das heißt, diese Kapitalismus-Schelte, die in der DDR praktiziert wurde, ne, die zeigte sich in einem gewissen Ausmaße als berechtigt.
Ja, schon. Also das ist so schwierig, das differenziert auseinanderzuhalten, sozusagen nicht in die Klischees ideologischer Positionierung zu kommen und trotzdem sozusagen, dass in allen Positionen bestimmte Wahrheitsaspekte drin war und andere, die ideologisch völlig überhöht waren oder verzerrt waren. Also wie kann ich sozusagen das wahrhaftige Signal aus dem Rauschen ideologischer Systeme herauslösen, sozusagen?
Ich meine, da hast du jetzt einen interessanten Aspekt berührt, das wahrhaftige Signal. Das ist ja etwas, was in den letzten Jahren, also Migration, Corona, Ukraine, Israel, die ganze Frage Meinungsfreiheit, Fake News etc., das wahrhaftige Signal, so wie ich das mitgekriegt habe, als ich angefangen habe, Anfang der 90er Jahre in der DDR zu forschen, also in den neuen Bundesländern zu forschen, habe ich erlebt, dass es ein sehr feines Gespür gab, ob man jemand trauen konnte oder nicht trauen konnte. Also, dass da so eine Sensibilität gegenüber Zugriff und Manipulation existierte, trotz oder vielleicht gerade wegen der Bedeutung des Stasi-Apparates. Wie stellt sich das für dich heute dar? Die Freiheit der Meinung haben wir ja im Grundgesetz jetzt in beiden Teilen Deutschlands verankert, aber wie hat sich das in deiner Wahrnehmung entwickelt?
Also ich erlebe eine zunehmende Ideologisierung von Standpunkten, die für mich auch durch die mediale Framing, ja, immer klarer akzentuiert wird, sozusagen. Sichtweisen existieren in bestimmten Frames, die sozusagen entweder von den, sagen wir mal, jetzt Leitmedien für mich vorgegeben werden oder von sogenannten alternativen Medien, die oft sozusagen auf der Gegenseite sind und beide nicht mehr in einem dialogischen Austausch sind. Das heißt, ein zunehmender Verlust von Relativierung der eigenen Position im Sinne von, ich sehe einen Teil der Wahrheit und du siehst einen anderen Teil der Wahrheit. Und wie kann ich sozusagen dein Signal, dein wahrhaftiges Signal nutzen, um sozusagen einen blinden Fleck in meiner Welt auszugleichen und umgekehrt, sondern es wird wieder, es herrscht wieder ein Wahrheitsanspruch, ja, und damit eine Dogmatik, wie sie mir sozusagen aus Ostzeiten durchaus geläufig ist, ja, gipfelt in solchen Sätzen, die Lehre von Marx ist allmächtig, weil sie wahr ist, ja, dieser Zirkelschluss, so, hey, was ist das denn, bitteschön, ja, und heute ist es auch wieder so, dass bestimmte Dinge einfach nicht mehr gehört. Wir hören einander nicht mehr. Ja, es findet kein dialogischer Prozess des In-Betracht-Ziehens des anderen, weil das von vornherein ausgeschlossen ist, sozusagen. Ich meine, nehmen wir den Ukraine-Krieg, ja. Ein In-Betracht-Ziehen der Vorgeschichte dieses Krieges, ein In-Betracht-Ziehen strategischer, ja, Überlegungen, die ja nun mal von, ja, das sind ja einfach mal Tatsachen, dass die Imperien der Welt so denken und dass es dort bestimmte Regeln gibt oder so. Ja, so wie die Amerikaner nicht in Kuba Atomraketen erlauben konnten, so ist es, sind es für die Russen schwierig, die NATO-Grenze sozusagen in der Ukraine zu haben. Das haben sie immer deutlich gemacht. Aber das wird eben zunehmend ausgeblendet, weil das nicht mehr in die eigene Ideologie passt, ja.
Also es gibt so etwas wie eine Tendenz zur Entwicklung eines Tunnelblicks und die
Absolut.
einen haben Recht und die anderen haben Unrecht. Und
Genau. Und
deswegen geht es, also Glase spricht ja dann von der Eskalation der Konflikte sozusagen bis gemeinsam in den Abgrund. Also die immer weiter fortschreitende Unfähigkeit, dialogisch zu sein, die wir im Kalten Krieg hatten, hat uns die jetzt wieder erreicht, in deiner Wahrnehmung?
absolut. Und für mich ist auch wirklich, ich frage mich manchmal, welche Erschütterung eigentlich passieren müsste, die uns aus diesem Tunnel wieder rausholt und sagt, ja, Moment mal, so, weil das psychologische Investment, das erlebe ich, das psychologische Investment bei den unterschiedlichsten Leuten, egal eigentlich auf welcher Seite die stehen, ja, investieren die Leute in ihre Position immer mehr. Und es ist sowieso, wenn ich sozusagen finanziell lange auf ein falsches Pferd gesetzt habe, dann wird es immer schwieriger. Es ist wie so ein bisschen beim Glücksspiel. Jetzt habe ich so viel in den Automaten gesteckt. Jetzt muss doch endlich mal was bei rauskommen. Ja, jetzt kann ich gar nicht mehr aufhören, weil das würde ja bedeuten, dass all meine Gedanken, Gefühle, die ich schon da rein investiert habe, all das Reden und Schimpfen und Machen und überzeugt sein davon, irgendwie nicht die ganze Wahrheit gewesen ist. Und das vielleicht auch in der Kombination mit einem gewissen Narzissmus und einer Entgrenzung, dass wir keine gemeinsame Sicht mehr haben. Sozusagen die Vereinzelung, sozusagen wir teilen nicht mehr bestimmte Grundwerte und Überzeugungen, sondern ich habe ja das Recht, meine Sicht zu haben, aber sozusagen aus diesem Recht heraus wird ein Wahrheitsanspruch abgeleitet. Ja, die Tatsache, dass du deine eigene Sicht hast, heißt aber nicht, dass deine eigene Sicht auch der Wahrheit entspricht. Aber der Wahrheitsbegriff, ja, wird immer weiter aufgeweicht und wird durch Meinungspluralismus sozusagen absorbiert.
Oder
Ja.
durch sogar Meinungsantagonismus.
Oder dann, ja, und Meinungspluralismus wird dann zu Antagonismus und der wird aber mit dem Wahrheitsbegriff irgendwie verwechselt.
Ja, ich meine, die implizite, die innewohnende Aufforderung von dem, was du sagst, ist ja klar, wieder Ausweiten des Tunnelblicks, also den anderen wahrnehmen in seiner, in seinen Werten, in seinen Sichtweisen etc. Ich würde, und das ist ja wohl die Herausforderung und Aufforderung der Gegenwart.
Und eins finde ich eben ist so problematisch, die Konfrontation oder den Tunnelblick in der Ost-West-Auseinandersetzung löste sich sozusagen auf in der Überwindung, ja, der ganzen Ostideologie und der scheinbaren Beendigung des Grundkonflikts, ne? So vom Ende der Geschichte war die Rede und jetzt würde sozusagen die Welt sich in Richtung der demokratischen Werte. Aber eine solche Auflösung scheint mir heute gar nicht in Sicht zu sein. Wohin sollte die eigentlich gehen? Wo die Gesellschaften zunehmend in fast allen Ländern sind werden die Wahlen angefochten. Sie sind oft 50-50. Ja? Wir haben ganz enge, knappe Wahlergebnisse oder Konstellationen, die kaum noch ein demokratisches Regieren irgendwie möglich machen. Das heißt, mir erscheint die Situation heute schwieriger und weniger, ich kann da weniger Möglichkeiten sehen als noch damals vor 35 Jahren, als das.
Ja, das ist ja nun keine besonders hervorstimmende Sichtweise. Ich würde gerne mal versuchen, das noch ein bisschen allgemeiner zu formulieren. Das, was du jetzt beschreibst, ist ja so etwas, also wenn ich den ganzen Prozess angucke, so etwas wie eine Identitätssuche. Ja? Eine Identitätssuche unter sich ständig verändernden Bedingungen, die Unsicherheit hervorrufen. Und wir sind ja jetzt wieder in einer Situation, wo die Unsicherheiten massiv zunehmen. Kann man sagen, dass diese Rückkehr zu dem massiven Freund-Feind-Denken und Rechthaberei, dass diese Rückkehr dazu auch ein Ausdruck einer kollektiven Verunsicherung ist, weil wir mit unseren Weisen, wie wir mit Natur, mit Mensch, mit Konflikten etc. umgehen, in eine Sackgasse geraten ist und das quasi ein Versuch ist, wieder Sicherheit herzustellen, indem man Recht haben will?
Ich glaube schon, ich glaube, also der zunehmende Stress, der durch diese ganzen Prozesse entsteht, dabei kollabieren wir sozusagen in neurotische Anteile oder in niedrigere Bewusstseinsebenen. Und das finde ich eigentlich, also aus einer bestimmten Perspektive die größte Gefahr. Wir brauchen ein Bewusstseinswachstum. Aber Stress führt ja psychologisch dazu, dass wir eher kollabieren, ne? Unter Stress können wir einander nicht mehr hören. Das heißt, erstmal deshalb ist ja die innere Arbeit aus meiner Sicht so wichtig, weil die innere Arbeit, die Resilienz gegenüber Stress und diesen Belastungen bringt mich überhaupt erstmal in einen Zustand, in dem ich lösungsorientiert, erweiternd mich mit einer Situation auseinandersetzen kann. Aber für die meisten ist sozusagen, wenn so eine Arbeit nicht gemacht wurde oder nicht wirklich als Thema überhaupt präsent ist, dann ist es sehr leicht auch Triggerung sozusagen der Stressmechanismen, Amygdala, Angst und so weiter. Und ich glaube, da spielen Prozesse sozusagen der sozialen Medien, der ökonomisch gefordert oder überschriebenen Aufmerksamkeits, also die sozusagen,
Mechanismen, ja.
dieser Mechanismen, dieses Hijacking sozusagen der Aufmerksamkeit durch die Amygdala, durch die emotionalen Triggerpunkte, ja, die sozusagen ein ständiges höheres Erregungslevel, ja, mehr Stress und das Kollabieren geistiger oder bewusstseinsmäßiger Fähigkeiten auf niedrigere Auseinandersetzungsstufen. Und das ist ja gegenläufig zu dem, was wir eigentlich brauchen. Und ich glaube, darin liegt auch ein Teil der Polarisierung, dass manche, die vielleicht besser in der Lage sind, sowas zu halten, eigentlich immer mehr sagen, hey Leute, was machen wir hier eigentlich? Und andere darauf bestehen, ja, ich will hier aber mein Ding machen und meine Meinung zum Ausdruck bringen und so weiter. Aber diese Meinung ist oft Ausdruck sozusagen von Empörung oder von Streit auf einer Ebene, der nicht wirklich konstruktiv ist. Und auf der anderen Seite wird das vielleicht zu wenig verstanden, weil dieser Ausdruck dieses Streits wiederum sozusagen verurteilt wird. Ja, und deshalb glaube ich schon, dass eine integrale Sichtweise, die sozusagen sowas anerkennt, erstmal Raum gibt, ja, für eine bestimmte Sache, ohne das moralisch abzuwerten oder zu beurteilen. Weil ich glaube, der Moralismus, der im Augenblick eigentlich von den eher progressiven Eliten ausgeht, der Gesellschaft, ja, dass dieser Moralismus Teil der spaltenden Dynamik ist, die auf der einen Seite sozusagen stressgetrieben ist, ja, kollabieren in Empörungsschleifen und Emotionalität, die wenig konstruktiv ist, aber diese konstruktive Position mit ihrem Moralismus, die konstruktivere Position mit ihrem Moralismus eigentlich die Polarisierung auch vorantreibt. Anstatt sozusagen, wir bräuchten eine integrierendere Sicht, wo alle einander erstmal sagen, okay, hier erstmal langsam. Hier gibt es nicht, du hast falsch und ich bin richtig, sondern wir sitzen in diesem gemeinsamen Boot.
Okay, du hast jetzt den Begriff integral verwendet. Das heißt, Das Integrale würde bedeuten, dass die unterschiedlichen Sichtweisen und die unterschiedlichen Befindlichkeiten von Menschen als solches nicht verurteilt werden, sondern erstmal als existent gewürdigt werden und damit ein Raum der Begegnung geöffnet wird.
Ja, und das Integrale schließt auch ein, dass ich anerkenne, dass ich eine bestimmte Sichtweise in einem bestimmten Bewusstseinszustand einfach gar nicht einnehmen kann. Das heißt, die Forderung, ja, sei doch toleranter, wenn ich aber emotional getriggert bin und diese Entwicklungsstufe, ja, also in der integralen Welt eben diese grüne Entwicklungsstufe für mich noch nicht emotional wirklich berührt habe oder ausgebildet habe, dann ist das für mich gar nicht möglich, weil ich eigentlich in einem Bedrohungsszenario innerlich lebe. Und das hat wiederum viele, viele Gründe in den verschiedenen Ländern. Da spielen Traumata eine Rolle, da spielen aber einfach auch Entwicklungsstufen, und dass das nicht anerkannt wird, ja, und Dinge gefordert werden, ist wie sozusagen, wenn kleinen Kindern mit 2 Jahren gesagt wird, es soll sich vernünftig verhalten, und die sind einfach nur im Stress und wissen gar nicht, was sie machen sollen. Ja, das heißt, es gibt immer sozusagen ein bestimmtes maximales Level von dem, was ich in der Lage bin, in einer bestimmten Situation zu halten. Das schwankt ja in uns, aber das schwankt auch bei verschiedenen Menschen. Man sind nicht alle in gleichem Maße dazu in der Lage. Und alleine sowas schon zu sagen, da kann man ja schon drauf einschlagen, dass Menschen in der Beziehung verschieden sind. Ja. Und ich glaube, da ist die Entwicklung einfach in den letzten Jahren nochmal deutlich auseinandergegangen. Und der Schatten dieses Grünen ist ja sozusagen zu glauben, es ist die höchste moralische Entwicklungsstufe und die eigene Begrenztheit nicht zu sehen. Nämlich dieses, wie sich's einfach mal rausstellt, dieses Moralisierende, denn inzwischen auch schon ganz schön viele Bücher hat auch darüber. Also es wird erkannt, ja, ist immer nur die Frage, wie kommen wir da wieder raus?
Also progressiv heißt nicht identisch mit einer bestimmten Sichtweise, sondern progressiv würde dann heißen, zu erkennen, dass man unterschiedliche Lebenssituationen, unterschiedliche Sichtweisen hat und dass man von Menschen nicht überall dasselbe erwarten kann.
Nee,
Oder auch von
meiner Ansicht nach.
Regierungen oder auch gesellschaftlichen Organisationen.
Ja,
Denn
weil.
auch in gesellschaftlichen Organisationen wissen wir, gibt es unterschiedliche Bewusstseins Ebenen, aus denen heraus sie operieren.
Naja, meiner Ansicht nach, wir bräuchten mal eine Talkshow, ich sage mal so, eine Talkshow, die nicht moderiert wird im Gegeneinander, sondern wo ein gemeinsamer Raum geschaffen wird, wo es möglich ist zu sagen, okay, Leute, wir sitzen hier in einem gemeinsamen Boot, lassen wir doch mal jeden sprechen. Und wir führen keine Debatte, ja, für das beste Argument, also diese Win-Lose-Dynamiken, sondern wie können wir sozusagen einen gemeinsamen Raum schaffen, in dem jeder mit seiner Sicht erstmal stehen kann.
Das ist ein wunderbares Ende eigentlich von unserem Gespräch. Aber ich würde gerne auf etwas noch eingehen, weil du bist ja nun Arzt und integraler Ernährungsberater. Ja? Also du bist nicht nur ein Bewusstseinsforscher und ein wunderbarer Moderator, sondern du hast auch einen ganz bestimmten Weg eingeschlagen und ein Buch veröffentlicht jetzt aus gutem Grund, Gesund heißt das. Wo es, wenn ich das richtig sehe, um die Frage der Resilienz geht. Und die Frage der Resilienz ja auch in entscheidendem Maße mit unserer Ernährung zusammenhängt. Also früher sagte man einfach, der Mensch isst, was er isst. Und das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, in dem, was du professionell tust und vorantreibst, ist, dass du auch ein Bewusstsein versuchst zu wecken, dass wir auf der Körperebene etwas dafür tun können, dass wir mit dieser wahnsinnigen Herausforderung, in der wir im Moment stehen, durch diese extremen Veränderungen und durch diese extremen Spannungen, die sich aufbauen, dass wir etwas tun können, indem wir uns mal ganz salopp um unseren Körper aufkümmern. Richtig?
Oh ja, oh ja. Oh, da gibt es noch ganz viel zu sagen. Das kann man jetzt am Ende gar nicht mehr so groß reinbringen. Also aus gutem Grund gesund bedeutet zunächst erstmal die Frage, was ist für mich eigentlich die Motivation, mich um mich zu kümmern? Auch hier, Gesundheit wird oft moralisch verstanden, ne? Mein Arzt hat gesagt, ich müsste mal, ich sollte mal. Ja, das heißt, Wenn ich Vorträge halte oder Seminare mache, dann kommen Leute oft hinterher und erklären mir, warum sie heute dies essen oder warum sie jenes nicht machen. Und es wird oft so verstanden, als müssten sie jetzt irgendwas machen, Zucker weglassen oder dürften kein Fleisch mehr essen. Ich vermeide grundsätzlich moralisierende und auch solche Begrifflichkeiten wie du musst jetzt das und das machen, weil das ja nicht der Raum ist, aus dem ich autonom, ja, freiwillig und für etwas entscheide, dass ich das mache. Das heißt aber, wofür bin ich denn eigentlich gesund? Was wäre denn ein guter Grund, gesund zu sein? Ja, und ein guter Grund ist es sozusagen, der eigenen, also Respekt wieder zu haben vor dem eigenen, vor dem Wunder des Lebens in mir, ja, vor der Lebendigkeit, vor dem sozusagen, was meine Leber für mich tut, was mein Darm für mich tut. Ich meine, als Mediziner, ich habe da staunend davor gestanden. Das ökologische Zusammenspiel, was allein in unserem Darm steht, es ist ein unglaublich komplexes System, ja, was unsere Unterstützung verdient hat, wenn wir sehen, unter welchem Stress und unter welchen Beeinflussungen das von heute steht. Und dass sozusagen Selbstliebe und Selbstfürsorge als Ausgangspunkt zu entwickeln, ja, das ist eine völlig andere Sache, als ich muss mich jetzt noch um meine Gesundheit kümmern, wie so eine zusätzliche Last, die mir jetzt noch aufgebürdet wird, neben Steuern zahlen und Fernsehen gucken und zur Arbeit gehen und zu all dem. Das heißt, wir haben ein so funktionales Verständnis von uns selbst entwickelt. Und das ist für mich kulturell begründet. Das ist für mich das eine Folge von Descartes, von dieser Trennung von Leib und Körper. Das ist für mich die Folge von der funktionalen Betrachtung von uns Menschen, die wir irgendeinem System zu dienen haben, die wir nicht sozusagen angehalten sind, uns sozusagen liebevoll um uns und unseren Platz in der Welt zu kümmern, das gemeinsam machen und so weiter. Also da stecken ganz, ganz viele Sachen drin. Ja.
Ich merke, das wäre im Grunde genommen ein zweites Interview.
Das wäre ein zweites
Ein
Interview.
zweites Interview. Ja, aber mitnehmen tun wir diese Aufforderung, unseren Tunnelblick zu verlassen und neugierig zu sein, was andere bewegt, damit wir gemeinsam zu einem Raum kommen, in dem wir uns verständigen können.
Ja, und das Ganze zu tun aus Wertschätzung und Liebe für das Leben und für das Wunder dieses Lebens, weil wir sind dabei, das zu zerstören, ja. Und das betrifft uns alle und dieses Gemeinsame auf diesem Planeten, also das ist sozusagen der globale Blick, dieses Gemeinsame auf diesem höher zu bewerten, als ob ich jetzt recht habe oder du recht hast oder der andere oder ob es berechtigt ist, jetzt dort wütend zu sein oder irgendwie sowas. Ich glaube dann,
Ja,
das wäre
das Wertschätzung für
ja
das Wunder des Lebens.
Wertschätzung für das Wunder des Lebens, weil das ist, was es ist.
Danke, lieber Sven, für die Zeit und für deine wunderbaren Gedanken, die mich immer wieder neu anregen. Ich danke dir.
Danke dir.